Fleisch und Glashaus mit einer kurzen, knackigen Folge. Heute fragen wir uns, wer sind die deutschen Kardashians?
Wir schauen uns an, was die CDU als nächstes verbieten möchte.
Und allerlei andere schöne Themen haben wir für euch auch noch dabei, also bleibt dran.
Heute lohnt sich's besonders.
Das ist der Podcast für alle, die ab und zu eine Hose tragen. Für alle die, die im Bett und nicht auf dem Boden schlafen. Und auch alle die, die auf dem Boden schlafen. Ja. Das ist für alle, die für Frieden sind und gern genug zu essen haben. Und für alle, die draußen unterwegs waren in den letzten Tagen. Und auch alle, die ausschließlich drinnen waren. Ja. Das ist für alle, denen es gut geht, wenn sie gute Laune haben. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob komplett verpennt oder ausgeschlafen. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob Ferien oder Hausaufgaben. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Da kannst du jeden Stadtmensch und Bauern fragen. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Für alle, die manches wegschmeißen, anderes aufbewahren. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob knallig, bunt oder trauerfarben. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob Döner-Teller oder Sauerbraten. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob Einzelticket oder Dauerkarten. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fleisch und Glashaus.
Euer Lieblings-Podcast-Format.
Es schneit in Hamburg und Kendrick Lamar hat ein neues Album rausgebracht seit gestern. Einiges passiert.
Unfassbar. Dieser Tage. Ja, es ist viel los. Heute Nacht hat es angefangen zu schneien. Ich war hier gestern, sagen wir mal, es war 3 Uhr oder sowas, stand ich hier am Fenster, habe rausgeschaut und die Schneeflocken fielen herunter, ähnlich wie man es sonst von der Antarktis kennt.
Glaubst du, dass es zusammenhängt, dass jetzt Schnee gekommen ist und Kendrick Lamar ein Album rausgebracht hat?
Ich glaube, unabhängig davon. Weil das Ding ist, also ich weiß, woher du kommst, aber Kendrick Lamar ist halt ein US-Rap-Künstler, der schon länger Musik macht und der mit dem Thema Meteorologie, also wann, wie Schnee fällt, was ja auch mit Luftdruck, Tiefen, Höhen und so weiter zu tun hat, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, meines Erachtens. Aber ich kenne mich nicht ganz aus. Müsste man Jörg Kachelmann fragen.
Wüsste ich gerne, was er vom Kendrick Lamar-Album hält. Kann er sich ja mal zu äußern.
Ja, wird er sich schon angehört haben. Ich habe es mir noch nicht reingezogen. Ich war nur flashed vom Tyler, the Creator-Album, was vor 2-3 Wochen gekommen ist. Unfassbar gute Platte. Zieht euch die gerne mal rein. Chromophobia oder Chromophobia heißt die, glaube ich. Danke fürs Lauder-Regeln. Aber Kendrick-Album wirst du wahrscheinlich schon gehört haben.
Ja, ich habe auf dem Weg hierhin mal reingehört. Habe es noch nicht ganz gehört. Aber ja, hat schon einen guten Eindruck gemacht, glaube ich. Das ist eine gute Platte. Hat einmal auf diesen, kennst du den Song Made N-Word von Tupac?
Nee, kenn ich nicht.
Der Tupac steigt so geil ein. Wie ist nochmal der Einstieg? My life in exchange to yours, born hated as a thug. Und in dem Video ist es so, entführen die so ein Biggie-Double.
In dem Tupac-Video.
Er und die Outlaws.
Ah, krass.
Und den Beat hat Kendrick einmal drauf gerappt, beziehungsweise ich glaube, am Ende hat er den auch noch ein bisschen verändert. Aber, ja, und er heißt Reincarnated, der Song. Also, Er ist die Reinkarnation von Tupac, scheinbar. Ah,
krass. Hieß nicht so auch dieses Snoop Dogg-Reggae-Album, hieß das nicht auch Reincarnation oder sowas? Ja. Was er damals gemacht hat. Und was ich nochmal fragen wollte, wo wir beim Thema Tupac sind. Wer ist für dich der echte Tupac? Ist es der Tupac damals von Machiavelli oder ist es Echo Fresh von Machiavelli?
Ekrem Bora aka Electro Echo.
Ja, ne?
Ist für mich der wahre Tupac. Ist ja auch wie Tupac. Auch ein Schauspieler, auch ein Rapper.
Ja, also sozialkritisch auch.
Hier Köln-Kalk-Ehrenmord.
Die ganzen Dinger, ne? Ähnlich wie
Tupac. Nur Echo Fresh hat den Vorteil, dass er überlebt hat länger.
Ja, deutsche Tupac. Was ich witzig fand, Sinan hat letztens einen gebracht. Wir haben so Fernsehen geguckt, kam Vorschau für Ochsenknecht-Reality-Show, ne? Cheyenne Ochsenknecht. Die ganzen Ochsenknecht sind da unterwegs. Und dann habe ich so gesagt, ah, guck mal, das sind die Ochsenknecht, so ein Trash-TV. Familie in Deutschland. Vater ist ein Schauspieler, der ist aber da nicht so mit dabei, aber die anderen sind da alle unterwegs.
Hast du gerade für unsere HörerInnen die Ochsenknechts erklärt?
Nee, habe ich Sin so erklärt. Ach so. Und dann meinte sie so, ah, es sind so die deutschen Kardashians. Und dachte ich, ja, eigentlich trist ist, ja, wahrscheinlich ist es so. Ochsenknecht sind die deutschen Kardashians.
Ja, es gibt ein paar Anwärter auf den Thron, ne? Unter anderem auch die Felchichis. Die
Aber
Felchichis.
zu klein, ne? Also jetzt ganz viele Kinder, aber von der Demografie nicht so passend, meines Erachtens.
Naja, man hat Sarah Connor dann noch angegrenzt.
Angedockt, ne? Das stimmt.
Angedockt. Und die Eltern von ihr, von Sarah, die sind dann natürlich,
Aber die
also.
treten nicht so, als Sarah Connor ist ja auch nicht so diese
Die
Reality-TV-Persönlichkeit.
tritt da natürlich nicht. Obwohl Mark and Sarah in Love damals,
Und dann
wenn man
die.
ihn ein bisschen größer noch
Und jetzt die
aufdenkt,
Spin-offs von Terenzi mit seiner Verona Kehrt.
ist er noch in. Ist er, macht er, machen die auch Reality, Mark Terenzi und
Ich
Verona
glaube
Kerr?
schon, ich glaube schon. Klar. Trash-TV, Ballermann, die ganzen
Stimmt.
Dinger.
Ja, also wenn man das, das ist ein quasi wie das Marvel Universe, es ist das deutsche Connor Universe und da gehören
Ja.
die Fetchichis sind da nur ein kleiner Strang.
Und was mit den Geissens? Sie sind auch Anwärter auf die
Ja, auf jeden Fall.
Position deutsche Kardashians. Man müsste, das wäre doch eine geile Reality-Show. Man lässt die drei gegeneinander antreten: die Ochsenknechts, die Geissens und die Connors. Und am Ende der Titel, also es ist auch so eine Reality-Gaming-Show. Vielleicht macht Stefan Raab das mit seinem neuen RTL-Deal.
Es gibt ja Kampf der Reality Stars, ne?
Und das ist
Aber es
dann
ist noch.
Kampf der Coming Kardashians. Becoming Kardashians heißt die Sendung.
Wer schnappt sich den Titel?
Wer schnappt sich den Titel Deutsche Kardashians?
Der Preis ist ein für alle weiblichen Familienmitglieder Brazilian
Ja, das stimmt.
Buttlift. Können
Ja.
sie sich alle reinbuddern.
Geil, Mann.
Ja, Bushido war ja jetzt bei der Wer wird Millionär Promi Special und er hat ist bei der 500.000 € Frage gescheitert
Ja,
und ist
krass.
dann runtergefallen
Das
auf
hat es selten
500
gegeben,
Euro.
ne? Weil normalerweise, man muss sagen, bei diesem Promi-Special, du hast mir gerade erst erzählt, ich wusste, dass Bushido da war, ich wusste nicht, dass er nur 500 Euro mit nach Hause genommen hat. Es ist ja so, die Gelder, die da gewonnen werden, werden für einen guten Zweck gespendet. Deswegen gewinnen die in der Regel deutlich mehr als so Standardkandidaten, ne? Weil Günther ja auch Hilfestellung gibt, weil auch die anderen Kandidaten Sachen reinrufen manchmal und so Tipps geben. Es ist ein bisschen lockerer und auch die Kandidaten weniger gewillt sind, jetzt so hart zu zocken, weil sie ja dann das Geld für den guten Zweck verzocken.
Und sie sind vielleicht auch ein bisschen weniger nervös, weil sie die Situation vor der Kamera kennen.
Kennen Sie schon. Deswegen ist 500, ich würde mich interessieren, ob das jemals passiert ist, dass ein Prominenter so wenig Geld gewonnen hat.
Vielleicht war es ein persönlicher Affront gegen Bushido von Beginn der Jauch, dass er ihn da ein bisschen reingeritten hat.
Hat er ihn reingeritten? Hast du es
Ich weiß, ich
gesehen?
habe nur mal, also ich habe es nicht komplett gesehen, weder die Show noch den kompletten Bushido-Auftritt da, aber ich habe die Frage mal mitgebracht für dich.
Ja, okay, hau mal. Die entscheidende Frage, woran er
Die
gescheitert
500.000 € Frage, an der er gescheitert ist.
Ja.
Bei wem genießt der Wilhelmsschrei geradezu Kultcharakter? A. Ornithologen, B. Cineasten, C. Gewichtheber oder D. Sopranistinnen?
Der Wilhelmsschrei. Ich dachte, Dichter, Wilhelm Busch hatte den immer, wenn er da seine neue Kinderbücher fertiggestellt hat.
Max und Moritz.
Max und Moritz. Also Ornithologen sind Vogelexperten. Wer war noch in der Verlosung?
Cineasten, Gewichtheber oder Sopranistinnen?
Boah, also, ich habe keine Ahnung. Ich würde Gewichtheber ausschließen, weil das ist so eine konstruierte Antwort. Gewichtheber schreien irgendwas, wenn sie ihr Gewicht hochheben. Das wird nicht Wilhelms Schrei heißen. Da gibt's, für sowas gibt es keine Namen. Dann Ornithologen, diese Vogeldings, könnte man sagen, aber warum sollte das? Die singen, das ist eher Gesang als Schreien bei Vögeln, würde ich sagen. Deswegen schließe ich Vögel aus. Wer waren die letzten beiden?
Sopranistinnen und Cineasten.
Was sind Cineasten? Das Wort Cinema? Ist es Filmemacher? Cineasten?
Weiß ich nicht, ob ich dir jetzt Tipps geben
Ja,
soll.
okay, aber dann hättest du wahrscheinlich schon mit der Wimper gezuckt, weil du bist ja selber ein großer Filmemacher. Also, ich.
Da zucke ich
Sopran.
mit der Wimper. Ja, wenn ich angesprochen werde, bekomme ich immer so, damit bin ich gemeint. Cineasten,
Ja.
so einer meinst du, aber ich habe es ja so nur mal selber ausgesprochen.
Stimmt.
Als Günther Jauch die Fragen vorgelesen hat, da war ich natürlich davor, als er gesagt hat, dann B,
Ja,
Cineasten,
genau.
so habe ich dann reagiert, aber jetzt habe ich ja selber gesagt.
Okay, aber damit hast du jetzt enttarnt, dass es tatsächlich die Filmemacher sind. Und die Sopranisten, die schreien ja auch nicht, ne? Aber
Nee, es
was.
sind, jetzt wo ich schon in der Enttarnung bin, kann ich auch, also Cineasten sind Filmliebhaber eher, würde ich sagen, Filmexperten. Keine Filmemacher.
Okay. Dann ist
Jemand, der
es
so alles
dieser,
kennt, so
es ist
von.
dieser Moment, du bist als Cineast, du bist der große Filmfanatiker, du gehst ins Kino rein, schaust dir den Streifen an und dann kommt so dein Fan-Pleaser-Moment und du machst Wahoo! Im Publikum und das ist so der Wilhelmsschrei. Aber warum Wilhelm, weiß ich
Hast du
nicht.
den schon mal erlebt? Du warst ja auch schon das ein oder andere Mal im Kino. Hast du da schon jemand mal den Wilhelmsschrei wahrgenommen?
Bisher noch nicht.
Und die Frage ist auch, wann kommt der? Kommt er so beim Abspann, wenn man alles rekapituliert hat und sozusagen
Also ich sag mal, bei diesem
oder in bestimmten Szenen, die man besonders feiert?
Cyberpunk in the Universe with Spider-Man, diesen Film, den wir geguckt haben, wo die drei Cyber-Spider-Mans aus den unterschiedlichen Welten zusammenkommen und dann kommt Andrew Lloyd Webber als Spider-Man dann plötzlich wieder seit 20 Jahren hat man ihn nicht mehr in der Rolle gesehen. Und dann sind
Ach,
die.
den meinst du? Ich dachte gerade, du meinst den animierten,
Nee,
aber
nee.
Tobey Maguire
Tobey
meinst du mit
Maguire. Ich
Andrew
habe ein
Lloyd
bisschen dieses
Webber.
Vokabular ein bisschen vermixt, aber ihr wisst, was ich meine. Und in
Ja.
dem Moment sitzen die Leute im Publikum und machen den Wilhelmsschrei. Aber warum Wilhelm? Da gab es damals
Okay, du
ein
kannst dich jetzt entscheiden für.
D, Cinemasten, aber ich habe
Es,
keine Ahnung, ehrlich
B,
gesagt.
Cineasten ist tatsächlich richtig.
Echt?
Aber es ist so
Nice.
ein bestimmter. Ich hätte es nicht gewusst, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob ich mich selber jetzt als Cineast bezeichnen würde, weil ich finde, so Cineasten, die müssen dann eigentlich auch alle Alfred Hitchcock-Filme gesehen haben und da irgendwie wissen
Ja,
was.
okay.
Und
Steven
so,
Gätjen zum
hey, Steven
Beispiel.
Gätchen ist sicherlich ein Cineast. Und da sehe ich mich jetzt noch nicht, obwohl ich natürlich sehr filminteressiert bin und auch einiges gesehen habe, aber. Das ist, finde ich, dann ein bisschen anmaßend, aber ich habe es nur kurz gegoogelt, das ist irgendwie so ein bestimmter Schrei, der oft verwendet wird. Wir können ihn ja mal
Aber von den
einspielen.
Fans, die Cineasten sind
Nein,
ja die
nein,
Fans.
ein Soundeffekt.
Ah,
Aber die
okay.
Frage war ja, bei wem genießt der Kultstatus?
Ah, okay.
Wilhelm Scream Compilation haben wir hier sogar. Machen wir mal, fügen mal ein paar ein. Das noch nicht, das ist nur das Intro. Simpson. At last we meet. Da war ich. Hier haben wir Star Wars Episode 1.
Okay, also es ist immer exakt derselbe Schrei, oder was?
Es
Der
ist so
quasi
ein.
Copy-Paste in die Filme reingebuddert wird. Wie so eine, vielleicht gibt es so eine Audio-Gallery, wo du, weißt du, wenn du zum Beispiel Beats baust, hast du ja auch irgendwelche, bei Fruity Loops hast du auch irgendwie so fertige Drumsets und dann hörst du die gleichen Drums bei 1000 Beats am Ende. Und so ist das vielleicht mit dem Wilhelmsschrei, dass es so eine Audio-Gallery gibt und es ist immer genau der gleiche Schrei, der dann in diese Filme reingeballert wird.
Scheint so. Der ist es.
Ja, aber der kommt wirklich aus dem tiefsten Inneren. Schöner Schrei.
Zu hören ist der Schrei eines Menschen, welcher in zahlreichen Filmen Verwendung fand. Die erste Anwendung des Effektes fand vermutlich 1951 statt in dem Film Die Teufelsbrigade. Zusammen mit einer bestimmten Aufnahme eines Rotschwanzbussardschrei. Da würde ich mich jetzt fragen. Antwort A war ja Ornithologe bei Wer wird Millionär.
Ulala, anfechten, Bushido, Digga, geh vor
Wenn er
Gericht.
Ornithologe gesagt hat, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, aber das würde ich auf jeden Fall
Weißt du, was
anfechten.
Bushido hat wahrscheinlich gesagt?
Bushido ist da
Ja.
auch. Der ist ja auch mit der Staatsanwaltschaft Berlin, ist er ja partout. Nachdem der Prozess gegen Arafat gescheitert ist,
Ja.
folgt jetzt der große Prozess gegen Wer wird
Gegen Günther
Millionär,
Jauch.
weil das eine unklare Frage ist. Krass.
Bushido wird gesagt haben, ja. Im Hintergrund vom Wilhelmsschrei, den wir aus Filmen kennen, ist ja der Mäusebussard zu hören. Insofern tippe ich
Der
Ornithologen.
Rotschwanzbussard.
Ja. Interessant.
Deswegen war es der, er wird das anfechten.
Der holt sich da die 500.000 raus.
Ja, unser Tipp, mal wieder ein Snitching-Tipp für Bushido.
Ja.
Snitch noch mal wieder einen rein, gerne.
Snitch gegen Günther Jauch. Aber.
Und dann kriegt er auch lustig, dass Bushido da für einen guten Zweck bei Wer wird Millionär sitzt und auf der anderen Seite sich im Internet damit rühmt, dass er Aktien von Rheinmetall kauft,
Aber
ne?
hat er ja auch alles für einen
Hat
guten
er
Zweck
auch, hat er
mittlerweile.
mittlerweile verkauft und für einen guten Zweck, ne? Er ist mittlerweile wirklich eine weiße Wäsche. Von einem auf den anderen Tag hat er ja eine weiße Weste, der Mann.
Ja,
Gott
absolut.
sei Dank. Schöne Grüße nach Dubai.
Gestern ist die letzte Folge Seven vs. Wild ausgestrahlt worden, beziehungsweise seit gestern ist sie online verfügbar auf Amazon Freevee. Hast du schon reingeschaut? Oder Amazon
Nee,
Prime
ich
auch?
bin irgendwie bei der Hälfte, was heißt ausgestiegen, jetzt nicht aktiv ausgestiegen, aber hab dann bisher noch nicht weitergeschaut.
Ja.
Und ich habe mich auch schon so viel spoilern lassen, also ich weiß nicht, ob ich es noch weiter schauen werde.
Okay.
Ich glaube, ich werde meine Zeit eigentlich
Anderweitig verwenden.
anderweitig verwenden, zum
Ander
Beispiel
oder
um
verschwenden.
anderweitig zum Beispiel um ganz viele Pokémon TCGP Games zu machen. Habe ich gestern gesehen. Ich habe so geguckt, ich brauche 47 Siege, um einen weiter zu leveln. Und ich dachte so, okay, 47 ist schon enormer Zeitaufwand. Gehe ich es jetzt an? Aber dann habe ich mich tatsächlich komplett dagegen entschieden und dachte, nee, mit der Zeit kann ich auch was anderes anstellen.
Rational gedacht.
Rational. Aber am Abend vorher habe ich 15 Games gemacht. 15 Siege um einen.
47 Siege sind sehr
Das
viel.
wird bestimmt 5 Stunden dauern oder so.
Ja, kommt hin. Wenn ein Game so 7 Minuten dauert oder sowas, sind es wahrscheinlich ungefähr 5 Stunden.
Ja, und vor allem, man gewinnt ja nicht alle.
Und man gewinnt nicht, dann dauert es länger als 5 Stunden. Ja, das dauert ewig.
Gut, dass ich mich dagegen entschieden habe.
Kannst du ja heute Abend dir nochmal Gedanken machen, ob du dich anders entscheidest.
Ja.
Auf jeden Fall war Seven Vs. Wild eine sensationelle Staffel in Summe. Du hast dir auf jeden Fall die spektakulärere Hälfte der Staffel angeschaut, wo es noch die Streitigkeiten zwischen Joe und Stefan gab
Ja.
und auch den ganzen Clinch danach auf YouTube darüber. Aber es ist jetzt auch sehr spannend zu Ende gegangen
Willst du jetzt spoilern? Achtung, du spoilerst jetzt.
mit einem großen Marsch, weil Fritz hat dann einen Funkspruch aufgenommen. Sie dachten, sie sind ready, sie werden abgeholt. Und dann kam nochmal ein Funkspruch: Evakuierungsmarsch. Ihr wurdet nicht gefunden. Ihr müsst jetzt den Fluss entlang laufen bis zu einer Brücke. Nehmt Sachen mit für eine eventuelle weitere Übernachtung. Und dann sind sie losmarschiert. Das war ganz geil. Also guter Plot-Twist so für den letzten Tag. Weil man hatte so die letzten 2, 3 Folgen gedacht, okay, jetzt klingt es so langsam aus. Die Kandidaten, die noch drin sind, werden es eh bis zum Ende schaffen, wird nicht mehr viel passieren. Und das war eigentlich nochmal ganz cool, um nochmal Spannung reinzubringen in den Bums.
Ja, okay. Na gut, aber das reicht jetzt auch. Vielleicht gucke ich es mir dann doch nochmal an. Das hat
Ja.
jetzt schon ein bisschen Bock gemacht.
Zumindest die letzte Folge. Dann die 2, 3 davor. Gab es natürlich nochmal Schnee und so. Das hat nochmal ein bisschen Spannung reingebracht, aber jetzt nicht so unglaublich. Aber jetzt letzte Folge war ganz geil.
Nice.
Lohnt sich
Ja,
anzugucken.
insgesamt echt, ja, wie du schon sagtest, auf jeden Fall sehr unterhaltsame Staffel. War es die beste, also für mich war es schon, ja, irgendwie die beste, zumindest die erste war vielleicht noch ein bisschen besser für mich oder genauso gut auf einem ähnlichen Level, einfach weil es neu war. Und dann, aber auf jeden Fall zweite, dritte fand ich weniger gut. Und jetzt hat es mich wieder sehr gut unterhalten in den ersten Folgen. Aber es wurde natürlich auch oft kritisiert, dass es weniger den Survival-Charakter in den Vordergrund gestellt hat, als mehr so ein Reality-TV-Aspekt. Big Brother-mäßig, gegenseitige Vorwürfe, der Gossip, das übereinander lästern, gerade dann auch live noch
Ja.
auf TikTok im Vordergrund stand.
Aber die Kombination aus beiden, Survival war immer noch eine wichtige Rolle. Und der Gossip war halt realer Gossip. Im Reality-TV ist das ja häufig staged oder du castest auch die Characters danach, dass sie möglichst so Trash-TV-Drama-Queens oder Drama-Kings sind.
Ja, das war lustig, weil man die halt gerade die beiden Survival-Experten überhaupt, wo man das eher den Influencern und Influencerinnen zugetraut hätte, da gossipmäßig loszulegen,
Ja.
haben es dann am Ende die beiden ältesten Männer, das ist auch irgendwie bezeichnend,
Den Zickenkrieg
den
gestartet.
Zickenkrieg. Sieht man, Angela Merkel, was ist seine Meinung zu Seven vs. Wild? Männer. Hat sie doch gesagt, sie hat jetzt ein Spiegel-Interview zu ihrer Autobiografie, bringt sie raus, ihre Memoiren.
Ja.
Hat sie ein Interview gegeben und auf die Frage, was sie dachte, als sie dieses ganze Ampel aus und Chaos, Schuldzuweisungen, Scholz, Lindner, Habeck, was sie darüber denkt, ihre Antwort war Männer.
Krass. Ja, spannend.
Seven vs. Wild ist die Ampelkoalition. Habe ich auch schon auf TikTok gesehen, dass da welche das miteinander verglichen haben und Szenen gezeigt haben und dann irgendwie so Stefan und Joes Beef mit
Wer übernimmt
Lindners
welche
und
Rolle?
Scholz Beefs.
Nicht so ganz vergleichbar, weil am ehesten wäre dann ja Joe Olaf Scholz und Stefan wäre Lindner.
Nee, kann man nicht ganz vergleichen.
Aber Olaf Scholz hat ja eher so ein bisschen zu sehr lange Leine gelassen und vermitteln wollen und einfach die Leute machen lassen, eher. Und Joe ist ja gar nicht so. Joe ist ja derjenige, der da sehr bevormundend agierte.
Ja, das stimmt. Stefan hat jetzt auch Interviews noch gegeben im Nachhinein. Und der ist am Anfang, war ich ja echt klar Team Stefan, weil der wirklich ja ein bisschen gemobbt wurde von dem Team und dem irgendwie da keine richtige Gelegenheit gegeben wurde, seine Meinung zu äußern, auch wenn er es von Anfang an nicht so mega schlau kommunikativ angestellt hat. Aber irgendwie trotzdem da ja ein bisschen so zum Außenseiter gemacht wurde. Aber der hat sich dann durch Aussagen danach, hat er sich ja wirklich so unglaubwürdig gemacht. Dann sagt er in einem Interview, ja, als ich das gehört habe, als ich da hingefahren bin, ich dachte mit Joe, das wird das Allerbeste und so, weil Joe kennt sich ja zum Beispiel so gut mit Pflanzen aus und ich dachte, wir wären das absolute Dream Team. Und im anderen Interview sagt er, schon als ich die erste Aufstellung gesehen habe, dachte ich, das wird nichts. Zwei Experten, das wird das absolute Chaos. Er hat das
Ja.
alles gesehen von Anfang an. Also trifft da zwei komplett gegensätzliche Aussagen.
Die eigentlich scheinbar schon sehr lange und sehr viel, weil ich habe auch so ein Exposed-Video gesehen von so einem YouTuber,
Klangarn?
der sich, hast du das ja auch
Nee, ich habe
angeschaut?
nur gesehen, dass Stefan sich dazu geäußert hat. Er hat es, glaube ich, seine Äußerung war, er hat sich's nicht angeguckt.
Ah, okay. Der hat sich nämlich mal Stefans Vita so ein bisschen angeguckt und da gibt es doch schon einige Ungereimtheiten, dass da, wo er vermeintlich beim Militär war, Auslandseinsatz bei der Eliteeinheit in Sarajevo, da gab es nicht mehr so richtig deutsche Eliteeinheiten in Sarajevo zu dem damaligen
Ah.
Zeitpunkt, sondern es gab nur noch so
Vielleicht ein
Friedenstrupps,
Geheimeinsatz.
vielleicht Secret Service.
Er alleine. So James Bond-mäßig. Er
Ja.
ist wirklich, er war seine eigene Einheit, die da unterwegs war. So könnte ich es mir vorstellen bei Stefan.
Dann hat er ja auch damit geprahlt, dass er für diese US-Survival-Format eingeladen wurde, was auch nicht so richtig stimmen kann. Es gibt da ganz, eigentlich alles, was er sich so auf seine Biografie schreibt, ist zumindest anzuzweifeln.
Hat er jemals Erfolg gehabt beim Feuerbohren?
Das wird nicht angezweifelt, seine
Es
Feuerbohrkompetenz.
hat wahrscheinlich schon mal geraucht, als er vorher. Es ist schon mal ein bisschen Ruß entstanden beim Feuerbohren bei ihm
Ja,
wahrscheinlich.
man weiß es nicht so genau.
Ja, jetzt ist ja eine Expertenstaffel ist im Gespräch, ne, bei Seven vs. Wild. Ich glaube,
Okay.
das ist sogar auch schon.
Aber bei uns haben sie noch gar nicht angefragt, eigentlich.
Aber doch, bei mir haben sie schon. Ich
Bist du dabei?
will halt, dass wir die ersten Seven vs. Wild-Kandidaten werden, die eine ordentliche Gage bekommen.
Ja, okay.
Eigentlich, glaube ich, machen die das ja für die Sache. Aber nee, ich finde, da sollten wir uns schon bezahlen lassen. Ich meine, das Format wird ja davon profitieren, dass wir dabei sind.
Ja, und bitte bringt bisschen Competition zurück. Das wäre, was ich mir noch wünschen würde. Weil sie haben ja schon diese Spiele, beziehungsweise Challenges, Tageschallenges haben sie schon vor zwei Staffeln abgeschafft. Auch jetzt war alles immer sehr ernst. Zum Beispiel hat es dann geschneit. Da muss doch jemand mal die Initiative haben und sagen, hey, wir machen jetzt
Schneeballschlacht.
Schneeballschlacht. So.
Haben Sie keinen Schneemann gebaut?
Nichts, gar nichts in die Richtung gemacht, ne? man muss den Moment nutzen. Was ich gemacht hätte, pass auf, Leute, wir schnitzen hier einen kleinen Pokal, dann schnitzt man sich einen schönen Pokal fertig und dann sagt man jetzt 3, 4 Challenges, Präzisionswürfe auf Bäume, Schneeballschlacht, jeder Treffer, ein paar Punkte, dann malt man vielleicht Kreise in Schnee, wo man noch ein paar Würfe, irgendwie sowas, ne? Oder auch am Ende, sie kriegen den Funkspruch, da ist die Brücke. Jeder, der es bis morgen Mittag geschafft hat, ist ein Überlebender bei Seven vs. Wild. Dann sagen sie, okay, wir schaffen das zusammen, wir packen den Shit ein, wir packen die Schlafsäcke, wir machen dieses, wir ziehen gemeinsam los. Ich hätte gesagt, wisst ihr was, sie haben ja jetzt hier ausgerufen, jeder, der überlebt, gewinnt, aber wir machen jetzt Competition raus, gibt nur einen echten Gewinner. Wir battlen uns, wer zuerst bei dieser scheiß Brücke ist, der ist der King.
Aber dann wäre ja, ich weiß nicht, ob Julia noch dabei ist, aber dann hätte sie ja schon mal extrem schlechte Chancen wahrscheinlich.
Warum? Sie ist klein und wendig und sie hat genauso durchgezogen wie die anderen.
Ja, aber ich würde das schon dem Survival-Experten irgendwie gewisse Vorteile attestieren.
Ja, okay, gut, vielleicht. Das kann man dann nächste Show, wenn sie sagen, jetzt machen sie Expertenstaffel, dann ist nicht mehr viel mit, ja, komm, wir schaffen es gemeinsam, sondern dann muss wieder Ellbogen ausgefahren werden. Da muss gesagt werden, ich will der einzige Gewinner sein, ich will euch allen beweisen, ich bin der krasseste Survival-Dude in Deutschland. So, das erwarte ich dann als Mindset.
In der jetzigen Staffel hat mir das nicht gefehlt, muss ich sagen, die Competition bis jetzt. Wie gesagt, ich hat mich dann ja auch nicht mehr komplett gefesselt bis zum Ende.
Ja, die zwei, es gab ja diese 2, 3 Folgen, die so ein bisschen Längen hatten, weil der große Beef abgeschwollen war, weil man dann wusste, okay, die Kandidaten, die jetzt noch drin sind, die werden eh bis zum Ende durchziehen. Dann war nicht mehr so die Spannung drin. Da hätte man dann diese Competition-Elemente gebraucht.
Vielleicht ist es für mich auch einfach ein bisschen zu lang an sich, dieses Format. Vielleicht mir würden wahrscheinlich 3 Folgen ausreichen von der Action her.
Ja, weil man es noch kompakt ist. Ich finde, sie haben es schon kompakter geschnitten.
Sie haben es, also schnittmäßig auf jeden Fall viel besser. Also nicht, dass es jetzt scheiße war vorher, aber man hat schon gemerkt, dass es irgendwie noch nicht, also dass sie es zum ersten Mal gemacht haben jeweils so.
Ja,
fand ich.
Meines Erachtens beste Staffel, Seven vs. Wild, Staffel 4.
Ja, ist schon, also rein qualitativ auf jeden Fall die beste Staffel, das muss man schon sagen. Gibt es eigentlich deiner Meinung nach Geschmack? Ist Geschmack etwas, was es gibt, oder ist es alles irgendwie objektiv bewertbar?
Also, ich bin der Meinung, das ist alles objektiv bewertbar. Meinst du Geschmack zum Beispiel?
Generell
Geschmack. Aber manche Leute, so, dass Tomaten relativ ekelhaft sind zum Beispiel, ist ja eigentlich eine objektive Geschichte, was aber manche Leute haben noch nicht die geistige Reife, das zu verstehen.
Also zum Thema Essen, da gibt es ja Bewertungskriterien. Das auch irgendwie beeinflusst nämlich auch meine Fragestellung, ob es Geschmack gibt, wie Sterneküche gibt es ja. Einem werden Sterne beteiligt, es gibt Restaurantrezensionen, da werden natürlich auch andere Kriterien wie Sauberkeit, Service und so mit einbezogen, aber natürlich auch Qualität des Essens. Und ich glaube auch, dass da auch Tomaten stattfinden. Ne? Bin jetzt nicht so sehr informiert über das Thema Sterneküche.
Da aber tatsächlich dann nicht mehr.
Irgendwann.
Da haben sie das dann verstanden.
Also vielleicht bei es gibt ja 1 bis 3 Michelin-Sterne, bei 1 Stern vielleicht sind noch ab und zu Tomaten dabei.
Ja.
Aber bei 2 Sternen dann komplett rausgestrichen.
Bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt kenne ich mich nicht so gut aus, aber es wäre naheliegend. Nein, Geschmäcker sind natürlich subjektiv, so ehrlich muss man sein, aber es gibt ja...
Aber wie kann man dann Essen bewerten?
Ja, weil es gibt natürlich Lebensmittelqualität, es gibt eine Art und Weise, Dinge zubereiten, dass sie einer wesentlich größeren Anzahl an Menschen schmecken, als eine andere Art und Weise, Dinge zuzubereiten. Und es gibt Hygienefaktoren, die du berücksichtigen musst, es gibt Servicefaktoren, es gibt Gerichte, die sind anspruchsvoller zu bereiten als andere, die du nicht so überall bekommst, und das macht es dann vielleicht besonders, zu Sterne-Restaurants zu gehen Und wie hier, da hole ich mir dann zum Beispiel immer meine Fettammer, wenn ich ins Sterne-Restaurant gehe.
Treue Scheiße und Glashaus-Fans werden sich erinnern, die Fettammer, eine absolute Delikatesse. Weil, was war da nochmal? Der Vogel lebt noch eigentlich mehr oder weniger, oder? Oder wird der...
Und
der,
du legst dir so ein Tuch über den Kopf, um das zu essen, weil du dich so schämst dafür, dass du dir jetzt diesen lebendigen Vogel mit Haut und Haaren reinpfeifst.
Ja, ist es,
ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist ja nicht so, er kriegt die Augen ausgestochen, damit er die ganze Zeit frisst, weil er dann nicht checkt, wann Tag und Nacht ist oder so. Und dann isst du den komplett mit Haut und Haaren und ja, Federn, stimmt, und
dann
Beinen.
Überfrisst er sich, genau. Ihm werden die Augen ausgestochen, damit er so verwirrt ist, dass er sich überfrisst und daran stirbt.
Mhm. Geil,
einfach da ist nur wirklich, geil. Stimmt. Aber ist das noch Geschmack? Da, weil das kann man ja objektiv sagen, das ist einfach geil. Das,
ja,
ist
genau.
Wirklich einfach ein geiles Essen.
Das ist objektiv.
Das ist genial,
objektiv.
Das ist genial überlegt. Und dann auf der, man weiß auch zum Beispiel Plant-Based Whopper von Burger King. Einfach 1A. 10 mhm. von 10, da ist eine Tomate drauf, ne?
Kann man ja runterpulen. Die ist ja zum Runterpulen. Weil das Ding ist, die Leute mögen ja, wenn sie so ein bisschen was.
Ein Adventure, genau. Ja, würde die Tomate sogar drauf lassen.
Das ist so ein bisschen wie wenn du so ein Pet spender, ne? Diese Pet-Dinger selber schmecken ja nicht so spektakulär, aber du hast ja diesen Mechanismus, hast oben vielleicht einen kleinen Krokodilskopf und dann machst du zack und dann kriegst du so diese kleinen Zuckerdragés rausgespendet. Ne? Da geht es ja auch um den Moment.
Sammelst du dir eigentlich diese Pet-Spender?
Hast du große Sammlung.
Hast du eine große Sammlung?
Ja.
Ich habe auch eine große Sammlung, bestimmt.
Mhm.
17.000, 18.000 Stück davon zu Hause rumliegen.
Bei mir geht's in eine ähnliche Richtung. Weil ich bin ja schon längst weg von den Ü-Ei-Figuren. Da, klar, da habe ich auch sehr, sehr viele.
Briefmarken auch.
Briefmarken habe ich viele.
Ja, aber du hast eben auch schon einen Punkt da drin gehabt, nämlich, dass das Essen vielen Leuten gefällt, dass das eine gewisse Objektivität reinbringen könnte man ja sagen. Aber Sterneküche geht ja eigentlich eher weg davon wieder. Das ist ja dann wieder etwas Exklusiveres, was dann noch qualitativer.
Ja, es würde auch vielen Leuten gefallen, aber die Leute können sich das halt alle nicht leisten, ne?
Ja, ist die Frage, ob das so vielen Leuten ist. Dann ist wieder die Frage, was ist sozusagen, ist so ein Cheeseburger bei McDonald's, den wahrscheinlich mehr Leute essen und der auch vielen Leuten schmeckt und irgendwie während des Konsums ein gutes Gefühl gibt, dass der dann, ja, hat der dann trotzdem, ist es ja auch irgendwie.
Also meinst du, wenn man Objektivität daran bemisst, wie vielen Leuten das gut schmeckt, ist der Cheeseburger das bessere Essen als die Kaviarschnitte vom Sternekoch?
Ich weiß gar nicht, ist eine Kaviarschnitte so ein Sternekoch? Ist da eigentlich eine Schnitte und der Kaviar drauf?
Ja, ein bisschen Frischkäse.
Nicht nach so einem raffinierten Rezept.
Kleine Prise Dill oder was noch.
Ich glaube, man kann schon mal sagen, die Qualität ist nicht demokratisch, weil... Das sieht man ja auch daran, dass jetzt unbedingt jetzt auch kulturell gesehen, dass halt die Sachen, die als die besten Filme gelten oder als die beste Musik, dass das eben nicht unbedingt von der breiten Masse gehört wird, gerade in Deutschland. Dann wäre ja Helene Fischer, sozusagen objektiv die beste Musik. Aber es gibt ja Musikjournalismus.
Also Helene Fischer ist der Cheeseburger unter den Musikern, würdest du sagen. Und Hollywood Hank ist die Sterneküche.
Ja, vielleicht ist er eher so ein Jazz, nerdiges Jazz-Ensemble ist vielleicht die Sterneküche.
Ja, okay.
Ich glaube, das ist ja die Frage, ob das, gibt es da, ist es Geschmack oder ist es Objektivität? Aber ich glaube, man kann die Frage nicht beantworten.
Nee, kann man nicht beantworten.
Ist es Marjo, sage ich mal, oder ist es Haftbefehl? Und kann man da sagen, das ist Geschmack, ob man Marjo oder Haftbefehl oder...
Ja, natürlich gibt es da... Natürlich.
Oder Chiagu, Haftbefehl oder Chiagu oder irgendein...
Nur das ist schwieriger. Haftbefehl und Chiagu ist schwieriger zu sagen. Aber Marjo und Haftbefehl spielen ja in der gleichen Disziplin. Und einer... macht das einfach viel besser, ne? Das kann man schon Objektivität.
Aber ist es dann bei Chiagu sozusagen, ist es ja ein objektives Kriterium, dass er teilweise einfach alte Kollegah-Lines recycelt und die nochmal benutzt?
Hat er viele Kollegah-Lines? Ich dachte, er hat auch viele.
Ist so das Image.
Ja, ich habe seine Wortspiele immer lustig gefunden und ich habe so viel Kollegah-Sachen gehört und hatte da noch nie das Gefühl, dass Chiagu recycelt. I don't know, aber scheint vielleicht der Fall zu sein.
Können wir nicht beantworten, die Frage.
Wenn ihr dazu eine Idee habt, dann lasst einen Kommentar da. Ich habe ja in den letzten Folgen schon meine große, große Geschäftsidee angekündigt.
Stimmt, kommt sie jetzt endlich oder kündigst du sie jetzt gerade auch nur wieder für die nächste Folge
an? Ich kündige sie für heute an.
Geil.
Tatsächlich, weil das Thema hat zusätzliche Brisanz bekommen. Moja hat nämlich diese Woche announced, dass sie nächstes Jahr in Hamburg die ersten selbstfahrenden Sammeltaxis starten.
Ach krass, ja, muss man vielleicht erklären für Menschen, die nicht aus Hamburg kommen.
Moja sind so Sammeltaxis. Du kannst, es gehört, glaube ich, zum VW-Konzern.
Ja.
Du kannst dich da bei der App registrieren und dann kommen die dich abholen, aber sie fahren dich nicht direkt zum Ziel. Kann sein, dass jemand anders noch auf halber Strecke dazusteigt.
Und haben so virtuelle Haltestellen. Also die bringen dich auch jetzt nicht direkt vor deine Haustür im Zweifel, sondern irgendwie an der nächsten Straßenecke lassen sie dich raus.
So eine Mischung aus Taxi und Bus, könnte man sagen. Vielleicht ein bisschen dichter am Taxi als am Bus, aber...
Mhm.
Und dann ein bisschen preiswerter. Elektroautomobilität ist da
und auch ein großes Thema. Und es gibt es nur in Hamburg und in Hannover, wobei in Hannover haben sie nicht die... In Hamburg haben sie so extra diese Busse gebaut. Dafür gibt es so ganz spezielle, so goldene Minibusse halt. Und in Hannover haben sie, glaube ich, ganz normale VW-Vans.
Mhm, okay. Und jetzt kommen nämlich die ersten Selbstfahrenden nächstes Jahr. Abendblatt war schon dabei, hat es mit dem VW-Dudes getestet.
Das klingt doch wieder nach einem Projekt, was Olaf Scholz hier, als er Bürgermeister war, eingetütet hat.
Ja.
Und was dann entweder gar nicht stattfindet oder wo dann
Oma totgefahren in der ersten Nacht.
In der ersten Nacht mehrere Leute überfahren werden.
Ja, ja. Könnte so kommen, wir werden sehen. Aber meine Geschäftsidee war eigentlich schon, ich habe vor 2 Wochen das schon angekündigt, bevor ja das ganze Moja-Thema kam. Also, wenn ihr jetzt sagt, ich bin bei VW aufgesprungen, andersrum ist die Realität, ne? Damit ich das vorab schon mal sage.
Weil da hat man ja auch schon, du hast gesagt, ich habe eine Geschäftsidee und da hat man ja schon im Subtext irgendwie mitbekommen, okay, es geht da irgendwie um Fahren, wie heißt das? Autonomes Fahren. Hat man gehört. Du hast zwar nichts in die Richtung gesagt, aber wenn man da zwischen den Zeilen gelesen hat, dann weiß das jeder. Ist auch objektiv.
Genau.
In dem Fall.
Und zwar wird es die große Konkurrenz für Moja. Selbstfahrende Automobilität. Drive and Dive heißt mein Unternehmen. Es sind die selbstfahrenden Badewannen in Hamburg. Du kannst dir deine Badewanne, die auf 4 Rädern durch die Stadt fährt, kannst du dir zu dir per App vor die Haustür bestellen. Du musst dir gar keinen Stress mehr machen, dass du dich jetzt irgendwie zu Hause noch duschen musst oder groß fertig machen musst oder irgendwas. Du gehst runter, springst rein in deine Badewanne, gibst die Zieladresse ein und fährst über Hamburgs Straßen badend zu deinem Zielort.
Und ist Cabrio oder Engel?
Ein Cabrio. Cabrio. Es gibt unterschiedliche Modelle für verschiedene Minutenpreise mit auch mit Vorhang, Duschvorhang, dass man ein bisschen mehr Privatsphäre hat. Gibt auch welche, wo man eine kleine Ablage hat, wo man womöglich dann auch seine Klamotten danach wieder anziehen kann. Und es gibt auch die klassische einfach nur Badewanne, ne? Ist es nicht genial?
Siehst du da irgendwie das Problem des öffentlichen Ärgernisses, so exhibitionismusmäßig, nackt auf der Straße unterwegs zu sein?
Bisher nicht, bisher in deinem Gefährt, was du dir angemietet hast. Im Auto kannst du doch auch nackt rumfahren, oder nicht?
Ja, aber ein Auto ist im Zweifel nicht so einsichtig.
Und außerdem ist das, da sind wir wieder bei der Kim.com-Diskussion. Ich zwinge die Leute ja nicht nackt in ihre Badewanne zu gehen. Die können ja auch von mir aus im Schneeanzug da reingehen.
Was ist die Kim.com-Diskussion? Was ist das denn für eine Diskussion?
Ich stelle nur die Plattform zur Verfügung.
Ach so.
Ich stelle doch nur die Plattform zur Verfügung. Was die Leute draus machen,
ja, das ist
doch deren eigenes Bier.
Ja. Ja, schön. Und man hat dann davon, dass man sozusagen die Hygiene auf der, man spart sich Zeit morgens.
Man spart sich Zeit, manchmal ist es auch Komfort, ne? Wenn man ein schönes, warmes Bad, gerade jetzt im Winter, wie kalt es draußen ist. Und du kennst es doch, man steigt dann ins Auto ein, Lenkrad ist kalt, alles ist so fröstelig, dauert bis die Sitzheizung losgeht. Das ist ja bei Drive and Dive, hast du das Problem nicht. Du springst Drive direkt rein, springst direkt rein in die heiße Badewanne.
Und dann, wenn man ankommt, dann muss man sich erstmal abtrocknen und anziehen, ne?
Könnte man machen, ja. Man könnte natürlich auch einfach so aus der Badewanne raussteigen und nass bleiben. Aber der Regelfall ist, denke ich, abtrocknen und anziehen.
Drive and Dive. Oder man fährt einfach nur rum und ist dann wieder zu Hause.
Gibt Leute, die dann ihre Dusche, ihr ganzes Badezimmer ausbauen lassen und die Fläche anders nutzen. Weil sie fahren dann mit Drive and Dive eine Runde morgens.
Gibt Leute, die das machen, das stimmt. Habe ich auch schon gehört.
Wird zumindest so kommen.
Autonome, ja. Würdest du jetzt an, wenn Elon Musk jetzt kommen würde, würdest du verkaufen das Konzept? Oder sagst du, Elon
Naja.
Musk ist jetzt politisch so abgedriftet, dass du dem das nicht gönnst?
Ich sehe da als realistischer an, dass Drive and Dive irgendwann Tesla kaufen wird.
Ach so, ja.
Aber man muss jetzt noch ein, zwei Jahre warten, bis das Ding groß wird. Internationalisierungsstrategie, neue Märkte erschließen, dann rüber in die USA, da den kompletten Straßenverkehr revolutionieren. Kaum noch Autos auf der Straße, überall Badewannen. Man sieht die Leute nur noch diese Schrumpelfinger, weißt du, der klassische Badewannen-Schrumpelfinger. Das ist der normale Zustand. Wenn du die Leute siehst ohne Schrumpelfinger, dann spricht man sie noch an und sagt, oh, bist ja wohl länger nicht mehr Drive and Dive gefahren. So mäßig, weißt du? Und dann bin ich auch an dem Punkt, wo ich easy ein Kaufangebot für Tesla machen kann.
Hast du die neue Folge Lage der Nation gehört?
Na, habe ich noch nicht gehört. Ich habe angefangen. Ging
Da.
wieder um die Ampelkrise, ne?
Ja, und die haben am Ende so ein bisschen mal aufgezeigt, wie jetzt Leute aus der Industrie, unter anderem Elon Musk, Einfluss auf Donald Trumps neue Regierung nehmen.
Ja.
Weil Elon Musk hat ja selber jetzt ein neues Ministerium bekommen, das Effizienzministerium.
Ist es wirklich ein Ministerium? Ja, es ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe, oder?
Also es wurde gesagt, er wird nicht Teil der Regierung, aber er bekommt halt dieses Ministerium,
Ja.
was dann ja in Amerika, Donald Trump benutzt ja immer auch diese Phrase, den Sumpf trockenlegen, weil er in Washington mit dem ganzen Gemauschel im Hintergrund und so angeblich aufhören will, also
Und auch
mit
gerade aus
dem
Behörden die
ganzen.
Demokraten entlassen, damit er das alles mit Leuten besetzen kann, die auf Kurs sind und so, ne?
Ja, davon kann man ausgehen. Das heißt, sagt er natürlich nicht, aber ja, und das ist natürlich irgendwie schon sehr bedrohlich, weil Elon Musk dann natürlich auch, er hat ja auch mit seinen Firmen, SpaceX, Tesla und so weiter, hat er ja auch Aufträge vom Staat, die er dann selber,
Heißt es SpaceX auch?
oder ist das das Amazon-Space-Programm?
Nee, aber ich hab gedacht, weil X ist ja auch seine Firma.
Stimmt, ah.
SpaceX,
Und X.
X und Tesla.
Ja, damit kontrolliert er sich quasi selber. Und gerade weil er mit seinen Firmen natürlich auch an gewisse Umweltrichtlinien und so weiter gebunden ist, oder auch Arbeitnehmerschutz und so solche Sachen, hat er auf jeden Fall jetzt großen Einfluss auf sich selber. Und einen anderen Fact, den ich sehr bedrohlich fand, der da genannt wurde, war, dass Peter Thiel, kennst du,
Ja,
ja,
klar, PayPal.
PayPal-Gründer und auch
Der sich ja
großer.
Blutinfusionen immer gönnt, damit er für ewig jung bleibt. Ne? Das ist doch auch sein großes Projekt.
Stimmt, das war dabei auch in den Schlagzeilen und auch im Silicon Valley generell ein sehr mächtiger Mann, dass der neue Vizepräsident JD Vance mehr oder weniger seine politische Karriere Peter Thiel zu verdanken hat, weil der ihn sehr unterstützt hat bei
Ja,
Wahlkämpfen.
das ist gar nicht gut, ne? Man darf nicht Leuten aus der Wirtschaft politische Macht geben.
Also es passiert, ne, das
Automatisch,
im Endeffekt ist das ja Kapitalismus, so ist klar, dass das passiert.
aber in dem Ausmaß ist das gar nicht gut.
Es ist sehr bedrohlich.
Ja.
Ja, irgendwie das war wirklich ein bisschen angsteinflößend. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gedacht, okay, in Amerika gab es schon immer solche Bewegungen, wo die, oder natürlich auch auf der ganzen Welt, wo das so oligarchiemäßig losging,
Und man
aber
muss auch sagen,
trotzdem.
die konkrete Aufgabe, die jetzt Elon Musk hat, Effizienzsteigerung, insbesondere bei Administration, Behörden und so weiter, das ist in Deutschland ja auch ein Problem, dass das staatlich organisiert, eben relativ ineffizient, schlecht digitalisiert vonstatten geht. Ist ja auch immer ein großes Thema bei Lage der Nation, Digitalisierung der Behörden. Und da würde ein privatwirtschaftlicher Touch, würde da sicherlich mehr Effizienz reinbringen in das Thema. Also zeitlich begrenzt da jemand abzustellen, der da wirklich einen Track-Record hat, in dem Bereich Prozesse effizienter zu machen, und das hat Elon Musk zweifelsohne, dann kann das die Sache schon besser machen, ne? muss man auch fairerweise sagen. Und ich glaube, es würde in Deutschland, gäbe es auch Argumente, die dafür sprechen, da einen ähnlichen Ansatz zu fahren.
Wie heißt der nochmal hier, der bei Höhle der Löwen auch immer sitzt?
Ah, Carsten Maschmeyer.
Nee,
der. Olli Samba von Rocket Internet. Rocket Internet einfach ansetzen auf die Effizienzministerium in Deutschland.
Na, ich meine noch den Skater von damals, der auch ein bisschen einfach möchte gern Elon Musk aus Deutschland.
Ein Skater bei Höhle der Löwen?
Wie heißt der denn nochmal? Großer FDP, hat sich jetzt auch wieder seine Unterstützung für FDP und CDU.
Nico Rosberg?
Nee.
Der war doch auch mal da.
Ein Nico Rosberg.
Skater. Ich würde Nico Rosberg draufpacken. Effizienzminister.
Frank Thelen, meine ich.
Frank Thelen, Digga. Der ist ein Skaterboy?
Ja, ist ein Skater, geil. Alter Skater. Ja, den als Effizienzminister. Aber, ja.
Aber er hat nicht so einen Track-Record wie Elon Musk, muss man ja sagen.
Nee, überhaupt nicht. Aber man sagt immer, ja, die Privatwirtschaft, die macht alles so effizienter. Ja, irgendwie schon, klar, das ist ja der Sinn der Sache. Aber wenn man sich diese ganzen großen die ganze Entwicklung der Wirtschaft generell anguckt, es geht gerade in Sachen Internetunternehmen, ist ja in den letzten Jahren eine sehr starke Zentralisierung auf ganz wenige
Unternehmen
passiert. Eigentlich ja auf Facebook ein Riesenteil, auf Google, und ja, ob da gerade alles so hinsichtlich Userfreundlichkeit gedacht wird und da dahingehend effizienter gemacht wird, oder ob es eher darum geht, daraus Profit zu schlagen.
Ja, aber das ist ein bisschen anderes Thema, würde ich sagen. Weil dass sie innerhalb ihrer Organisation, sonst würden die ja nicht quartalsweise hunderte Milliarden Gewinne erwirtschaften, diese Organisation sehr, sehr effizient aufgebaut haben, was Aufgabenverteilung angeht, was Anzahl der
Gewinnmaximierung, aber es geht ja im Endeffekt um Gewinnmaximierung.
Naja, es geht auch darum, möglichst effizient, möglichst viel zu schaffen und Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Und da wird auch der Google-Deutschland-Chef, weiß ich nicht mal, wer das ist, aber der würde da sicherlich auch
Input haben
für unsere deutschen Behörden. Ja. Das geht wahrscheinlich nicht so schnell, aber so ein halbes Jahr zu sagen, hey, wir holen die Leute mit ins Boot und die gucken sich das einmal an, was Status Quo ist, brainstormen und sagen, hey, das muss man so machen, das muss man so machen, das muss man so machen. Es gibt die Nachteile, es gibt auch die Vorteile, würde ich sagen.
Ja, ist die Frage, ob dann am Ende die Effizienzmachung eigentlich nur ist, ja, wir schmeißen hier, diese Stellen können wir streichen, diese in den Dörfern können wir eh alles schließen amtmäßig, und statt dem ganzen neuen System hole ich mir hier meine drei Uni-Kollegen, die ein anderes großes Tech-Unternehmen haben, rein, und die übernehmen das jetzt mal effizienter.
Ja, aber und das ist jetzt natürlich eine Mutmaßung abgespeckt. Also ich glaube, in Deutschland erstmal würde das nicht so laufen, weil Behörden ja, Beamte haben natürlich auch besondere Absicherung.
Das stimmt, aber es geht da ja auch um Sachen wie Schließung von bestimmten Behörden oder Bahnhöfen oder so, wenn man jetzt mal auf Infrastruktur geht, dass ja im Endeffekt so ein effizienter Machen auch in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass alles sehr auf die Städte zentralisiert wird. Und gerade auch jetzt, wenn man sich die Deutsche Bahn anguckt, sollte ja auch diese ganze Börsengeschichte sollte das ja auch effizienter machen, hat jetzt im Endeffekt nicht so gut funktioniert, wo man eben schon diesen privatwirtschaftlichen Impuls gemacht hat.
Ja, naja, dieses Hybridmodell bei der Deutschen Bahn ist natürlich auch besonders zu betrachten.
Katastrophe. Ja, aber im Endeffekt, ja, ich sehe das auch schon ähnlich, weil ich auch schon Sachen aus Behördenstruktur oder Ministerienstrukturen mitbekommen habe, wo ich auch dachte, so, ey, wenn da mal jemand aus dem Investmentbanking oder jemand, der Unternehmenserfahrung hat, drüber gucken würde, das wäre ja, da wäre wirklich das erstmal komplett runter rationalisiert und würde es effizienter machen, aber es birgt natürlich auch große Gefahren.
Ich wollte mit dir nochmal über die Verbotspartei sprechen. Die große deutsche Verbotspartei, die CDU.
Ja, so.
Ne? In Heilbronn wird jetzt drüber abgestimmt, die Döner-Obergrenze.
Stimmt, habe ich auch irgendwie schon gelesen.
Die CDU in Heilbronn lässt über die Döner-Obergrenze abstimmen. Es gibt einfach zu viele Dönerläden in Heilbronn. Das muss jetzt reguliert werden.
Da hört auch irgendwann Wirtschaftsliberalität auf, oder? Sag ich mal, die Ausländer, wenn die nun mal dahinter stecken.
Ein Laden nach dem anderen, das gibt's. Ja, genau, so sehe ich das nämlich auch. Und das ist, finde ich, gut, dass die CDU sich da jetzt vorgenommen hat, Verbote, Verbote, Verbote. Ne? In Hamburg wurde ja auch gerade von der CDU unterstützt, darüber abgestimmt, beziehungsweise ein Volksbegehren initiiert über das Genderverbot in Behördensprache.
Wie heißt der? Christoph Ploss, der CDU-Typ, ne? Der ist da.
Der war da groß hinterher.
Das ist sein großes Thema.
Ist gescheitert an der Unterschriftensammlung. Was gab es noch für große Verbotsinitiativen? Jetzt, Markus Söder sagt ja, wenn wir an der Macht sind, wird die Cannabis-Legalisierung wieder zurückgerollt.
Friedrich Merz auch.
Also.
Es gibt da wie das ist jetzt nicht genau Verbote, aber die CDU wirft ja insbesondere der Linken oder generell der linken Bewegung, sage ich mal, vor, dass sie dieses Enteignen, dass das so ein großes Thema unter Linken ist ja auch ein Anliegen, gab es ja auch das Volksbegehren in Berlin, dass da die großen Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Einheiten, glaube ich, besitzen, dass die teilweise aufgeteilt werden sollen.
Ja.
Und das wäre ja für die CDU ein absolutes No-Go, aber die CDU enteignet halt, wenn es darum geht, Autobahnen zu bauen, zum Beispiel.
Mhm.
Da werden natürlich schon Grundstücke anderweitig dann benutzt.
Ja.
Deswegen ist die Verbots- und Enteignungspartei eigentlich die CDU.
Die große Verbots- und Enteignungspartei wird bald den Kanzler stellen. Passt auf, dass eure Grundstücke nicht einem neuen Karstadt zum Opfer fallen.
Oh, das wäre okay für mich.
Ja?
Ja, gut.
Alles klar, das war's mit der heutigen Episode Fleischer und Glashaus. Wir loggen uns jetzt aus und ihr loggt euch morgen ein in eure Spotify-Accounts, um euch die Folge reinzuziehen.
Bis dann.
Tschüss.
Das ist für alle, denen es gut geht, wenn sie gute Laune haben. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob komplett verpennt oder ausgeschlafen. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob Ferien oder Hausaufgaben. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Da kannst du jeden Stadtmensch und Bauern fragen. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Für alle, die manches wegschmeißen, anderes aufbewahren. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob knallig, bunt oder trauerfarben. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob Döner-Teller oder Sauerbraten. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen. Egal ob Einzelticket oder Dauerkarten. Fleischer und Glashaus holt die Sonne raus an grauen Tagen.